Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in einer Woche, in der wir sehr vieles Positives zu besprechen haben. Zum einen hat eine ganz wichtige Säule unserer TSG gerade verlängert. Zum anderen gibt es vielversprechende Gerüchte darüber, was im Sommer so passieren könnte. Und zuletzt haben wir unsere kleine Durststrecke beendet und haben ziemlich gute Karten wieder im Rennen um die Champions League. Hätten wir vor zwei Wochen so auch nicht gedacht. Und deswegen, Jonas, kann man im doppelten Sinne sagen, hallo zu einer sonnigen Folge Hoffefunk, schön, dass du mit am Start bist.
Ja, hallo David. Ja, das Blatt hat sich Gott sei Dank wieder gewendet. Der Sieg gegen Dortmund, jetzt einen draufgesetzt, der Sieg in Hamburg. Und schon sieht die Situation wieder ganz, ganz anders aus. Mhm. Klar, wir dürfen nicht darüber denken, was passiert wäre, hätten wir unsere Pflichtaufgaben der letzten Wochen einfach mal erledigt. Aber ja, darüber darf man in solchen Situationen nicht nachdenken. Wir sind tabellarisch wahnsinnig gut dabei. Platz 5 ist eigentlich sogar fast zu schlecht für unsere Punktzahl, David. Wir dürfen uns nochmal daran erinnern, wir sind gerade auf dem besten Weg, eine TSG-Rekordsaison aufzustellen. Unsere höchste Punktzahl jemals war ja, haben wir ja schon öfter gesagt, 60 Punkte. Das heißt, ein Sieg reicht, um gleichzuziehen mit unserer besten Saison jemals. Und da hat es ja für mehr gereicht als nur Platz 5. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, für was es am Ende reicht. Aber wir haben wieder sehr, sehr gute Karten.
Ja, gleichzeitig, weiß ich nicht, inwiefern du da mitgehst, haben wir jetzt gegen den HSV auch kein absolutes Topspiel gesehen. Wir haben schon auch ein Match gesehen, bei dem der HSV, der ja in einer ziemlichen Ergebniskrise steckt, gute Momente hatte und in denen es mit etwas Pech auch beim 1:1 hätte bleiben können. Also das war jetzt kein klarer Klassenunterschied aus meiner Sicht, oder?
Wir waren hinten raus schon besser, fand ich.
Ja.
Es war aber extrem wichtig, dass wir dann doch vor der Pause sogar das 2:1 geschossen haben. Nach der Pause hatten wir dann auch unsere Chancen, keine Frage. Aber dann wird es halt hinten raus gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, einfach immer ekliger. Gerade wenn Hamburg dann nicht muss, weil Hamburg wäre mit einem Punkt auf jeden Fall zufrieden gewesen. Ich meine, Hamburgs Situation ist auch immer noch okay, trotz der Niederlage, weil hinten dran einfach nicht so viel gepunktet wird.
Ja.
Aber es war trotzdem wahnsinnig wichtig, dass Lemperle da genau zur 45. noch das Tor schießt. Sonst wäre es wirklich, wirklich schwierig geworden. Und eine Beobachtung, die wir ja beide geteilt haben während des Schauens. So die erste halbe Stunde ist rum gewesen. Oder nach, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten. Eigentlich bis zum erlösenden 1:0 von Aslani. Und bis dahin haben wir eigentlich gesagt, oh, wow, wow, der HSV hat richtig Bock. Der HSV war richtig gut dabei. Stand auch schon das ein oder andere Mal vorm Tor. Und bis dahin war da eigentlich von überlegener Europa-League-Mannschaft oder Champions-League-Mannschaft noch nicht wirklich viel zu sehen. Aber die Effizienz war wieder da, die Effizienz war gut, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann ziehst du halt auch so ein Spiel, weil der HSV ist halt qualitativ einfach dann doch die schlechtere Mannschaft gewesen.
Ja, und das hat man sicherlich im Defensivverhalten der Hamburger gesehen, dass die da gerade jetzt mit den Verletzungssorgen große Probleme hatten. Auch die Zuordnung war schwierig. Trotzdem, ne, kann man ja auch umdrehen. Lemperle mit einem Top-Laufweg. Aslani hat dann einen relativ schwierigen Abschluss und auch ein wiederkehrendes Muster. Wir investieren halt wirklich viel. Und da steht die Szene, in der Wladimir Zufall sich diesen Ball noch wirklich erkämpft, erarbeitet und der gerade so nicht ins Aus geht, wirklich sinnbildlich dafür. Und dann geht der Sieg, da hast du recht, schon in Ordnung. Aber sind wir mal ehrlich miteinander, wenn wir uns die Aufstellung des HSV angucken und die letzten Spiele des HSV ebenfalls, hätte man vielleicht einen schwächeren HSV oder andersrum eine stärkere TSG möglicherweise erwarten können. Aber ich glaube, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Du hast es gesagt, mit unserem Restprogramm ist es eigentlich fast schon zu erwarten, fast schon einzufordern, dass wir diese 60 Punkte mindestens mal erreichen, wenn nicht sogar mehr.
Genau. Auf das Restprogramm von uns, von Stuttgart, von Leverkusen, würde ich sagen, gehen wir nachher noch so ein bisschen ein. Ja. Bleiben wir erstmal kurz beim HSV-Spiel. Zufallsball, nicht Balleroberung, muss man ja fast sagen, sondern Ball im Spiel halten. an der Auslinie, wo er den Linienrichter da sogar noch halber wegcheckt, die Szene der Saison bis jetzt. Also das war, das hat, da war alles drin, was Wladimir Zufall in dieser Saison für uns ist. Er gibt nicht auf, er ist technisch auch einfach ein super guter Spieler, um das überhaupt hinzubekommen. Und wie er dann da die Flanke noch auf den Punkt bringt, ist wirklich, wirklich klasse. Also klar, wären wir jetzt ein Hamburg-Podcast, würden wir sagen, wie zur Hölle kann Fisnik Aslani in der Mitte komplett blank sein und das einfachste Bundesliga-Tor seiner noch jungen Karriere schießen. Aber wir sind kein Hamburg-Podcast und deswegen sage ich einfach nur aus Zufallsperspektive, geile Flanke, geil Ball im Spiel gehalten und Aslani macht in der Mitte das Tor. Richtig, richtig geil gemacht.
Ja, und natürlich hätte man da auch von den Verteidigern etwas mehr Aufmerksamkeit erwarten können, aber es bleibt dabei. Dass Zufall diesen Ball kriegt, ist nicht zu erwarten. Ne? Fußballer kennen ja die Abläufe im Spiel und berechnen zumindest mal unterbewusst, kriegt er den Ball noch oder kriegt er ihn nicht. Und die dachten sich garantiert, ich übrigens auch, der Ball ist im Aus. Es hat nett, dass Zufall es noch versucht, aber ich dachte sogar, ne, weil es so steil war, dass das Tor vielleicht sogar noch zurückgenommen wird. Aber man sieht, nein, der Ball war nicht mit vollem Umfang draußen und ja, auch weil Zufall da so beherzt reingeht. Schaut euch das wirklich nochmal an. Da muss wirklich auch der Linienrichter ein bisschen leiden.
Ja. Umso bitterer ist es tatsächlich, dass wir gegen den HSV dann eigentlich nicht mit dem 1-0 gegen den so schwachen HSV, von der Aufstellung zumindest, dass wir da dann nach einer guten Anfangsphase von ihnen nicht mit dem 1-0 dann sofort eigentlich den Deckel drauf machen. Das hätte man eigentlich erwarten können. Mhm. Leider Gottes muss man sagen, Ozan, einer der besten Innenverteidiger vom Potenzial her, würde ich sogar sagen, der gesamten Liga, ohne Verletzungen. Weiß ich nicht, wo der Kerl mittlerweile wäre, so von seinem Potenzial. Man sieht es immer wieder, wie oft, und das ist auch geplant von Ilza und seinem Team, wie oft in normalen Momenten, ohne Standardsituation, Kabak eingeplant wird, nach vorne zu gehen, Offensivsituationen zu kreieren, auch defensiv. Einer der besten Zweikämpfer der Liga, super, super Verteidiger, aber er hat diese kleinen, beziehungsweise in dem Fall großen Fehler immer wieder drin. In letzter Zeit geht's, ne? Früher war das mal schlimmer, aber da legt er den Ball natürlich direkt vor die Füße von Glatzel. Und ja, bevor ich jetzt da auch wieder ein bisschen zu weit aushole bei der Glatzel-Situation, ich würde mal die Worte zitieren von dem Kommentator, der auf YouTube die ARD-Zusammenfassung kommentiert hat. Der hat es einfach dann so zur Kenntnis genommen, dass Glatzel den, ja, Elfmeter angenommen hat oder ihn provoziert hat und hat die schönen Worte gesagt, er hätte sich gewünscht, dass ein Stürmer wie Bobby Glatzel da sich für den Schuss entscheidet. Weil es ist einfach ganz, ganz klar, dass Glatzel nur das Foul wollte. Er wollte die rote Karte ziehen und das war auch die Reaktion von Merlin Polzin draußen. Man muss nicht gut Lippen lesen können, um zu hören, er ruft rot, rot, rot. Glatzel ist auch erschüttert, als er die gelbe Karte sieht. Das heißt, er wollte nicht fallen. Er musste nicht fallen, er wollte fallen. Das sieht man auch ganz, ganz klar darin, dass Baumann macht eigentlich wie ein normaler Torhüter, stellt er seinen Fuß nach rechts. Dann kommt Bewegung mehr in den Fuß, das heißt, er stellt ihm quasi nicht das Bein, Baumann zieht sogar noch seinen rechten Arm weg, damit Glatzel eigentlich überhaupt keine Fläche hat, um einzuhaken und ab dem Zeitpunkt macht Glatzel Folgendes, dass er seinen Fuß keinen Zentimeter mehr vom Rasen abhebt und er schleicht quasi über den und zieht seinen Fuß am Boden entlang, dass er den Kontakt von Olli Baumann bekommt. Ich weiß, es ist mit der Hoffenheim-Brille wahnsinnig schwer zu argumentieren, jetzt diese Meinung, weil es ist klar, du kannst diesen Elfmeter einfach geben, aber ich fände es eine wahnsinnig konsequente, mutige und auch gar nicht mal so falsche Entscheidung, sich das anzugucken und zu sagen, Bobby Glatzel, willst du mich verarschen? Also das ist ja wohl viel zu billig. Du wolltest nur dieses Foul und Baumann macht eigentlich gar nichts, außer zu versuchen, diesen Ball zu halten. Aber es ist schon ein Elfmeter. Ich finde es nur von Bobby Glatzel wirklich echt grenzwertig peinlich.
Ja, also und ich weiß nicht, wie sehr das so jemand wie Polzin oder Glatzel auf dem Schirm haben, aber ich würde jetzt von Profis schon erwarten, dass ihnen bekannt ist, wie die Regelauslegung funktioniert. Also, dass eine ballorientierte Aktion eben nicht zu Rot führt und eigentlich auch nicht führen kann. Und man sieht hier, du hast schon recht, eine relativ normale Torwartbewegung in so einer Situation. Er macht sich groß, er macht sich breit, damit Glatzel da nicht einfach so einschieben kann. Und ja, er fällt halt drüber. Und ich denke auch mit Ansicht der Bilder, okay, alles gut. Baumann sagt übrigens auch selber, ja, den kann und muss man vielleicht auch geben. Ich glaube, das ist so sein Zitat. Aber dieses Rufen dann auch noch nach Rot, finde ich ein bisschen Quatsch. Vielleicht war das auch aus der Emotion heraus, dass er sich dachte, ja, das kann ja die Rot geben. Aber das ist ja keine typische Notbremse. Und ich glaube, für eine Notbremse im klassischen Sinne gibt es auch kein einziges Argument. Alleine die Tatsache, ne? Ball kommt, erst kommt die Aktion von Baumann, dass er sich groß macht und dann hat Glatzel offensichtlich die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ne, das vielleicht auch zu seinem Nachteil ist, klar, aber er kann auf Baumanns Fußbewegung reagieren und das ist aus meiner Sicht also ganz, ganz eindeutig keine Notbremse. Und ich weiß auch, dass das in den Kommentaren bei Social Media einige eben nicht nachvollziehen können. Aber es macht ja total Sinn und ist eigentlich extrem eindeutig. Trotzdem sage ich, ja, ich fürchte, der Schiri hat da keinen Fehler gemacht.
Ja, das behaupte ich auch gar nicht. Ich sage nur, ich hätte mir schon gewünscht, dass Glatzel in dem Moment das Tor schießen möchte. Ne? Und ja, nicht quasi aktiv etwas tut, um das Foul anzunehmen. Weil tut Glatzel, verändert Glatzel seinen Laufrhythmus nicht, läuft er an Baumann vorbei und schiebt ihn ein. Außer Bobby Glatzel traut sich natürlich selbst nicht zu, diesen Ball dann ins leere Tor zu schießen, was ich natürlich bei Bobby Glatzel nachvollziehen könnte, wenn er da selbstkritisch mit sich ist. Aber hätte ich mir schon gewünscht als Stürmer in der Bundesliga, dass man dann auch das Tor schießen möchte. Aber er geht ganz klar auf die rote Karte. Und für mich ist das, wie gesagt, ein Risiko. Es gibt bestimmt einen oder zwei von 100 Schiedsrichtern, die hätten sich das angeguckt und hätten gesagt, verarschen lasse ich mich nicht. Du läufst nicht weiter und wirst nicht gefoult, sondern du fängst an, deinen Fuß schon vorher quasi über den Rasen schleifen zu lassen, damit du den Kontakt von Baumann bekommst, der eigentlich gar nicht passiert wäre. Das heißt, vor dem Kontakt tut Glatzel schon quasi das Fallen vorbeugen. Und ich sag dir, ein oder zwei Schiedsrichter von 100 hätten gesagt, Herr Glatzel, so nicht. Sie können mich mal. Und das ist das Risiko, was er eingegangen ist. Natürlich auch das Risiko, dass er den Elfmeter dann auch erstmal machen muss. Ich hätte natürlich herrlich gelacht, wenn er das so macht und wenn er den Elfmeter verschießt. Aber das hat er leider nicht gemacht.
Ich muss auch sagen, wenn ich mir die Szene angucke, dann komme ich vor allem auch zu einer Erkenntnis, dass ich sage, okay, Glatzel muss den eigentlich trotzdem machen. Das ist so eine riesige Chance und das hat natürlich jetzt mit der Regelauslegung wenig zu tun, aber das ist schon etwas, was so einen komischen Beigeschmack hat, wenn man sich denkt, ist Glatzel nicht dafür bezahlt, Tore zu schießen? Naja, also weißt du, ich hätte irgendwie erwartet, dass ein Stürmer wie Glatzel den Instinkt hat, bei so einer Chance auf jeden Fall zu schießen, weil ich wiederhole mich. Zuerst war das Bein da und dann Glatzel. Trotzdem gibt es diesen Kontakt. Trotzdem ist das der Laufweg von Glatzel, mehr oder weniger. Aber es ist auf jeden Fall kein unvermeidlicher Kontakt. Und ja, Jonas, du erinnerst dich doch bestimmt an diese Argumentation, die ja eigentlich Quatsch ist. Ne, wo ganz oft gesagt wird, das reicht ja nicht für einen Elfer. Das steht nirgends in den Regeln. Ne? Und wir haben das schon in diesem Podcast oft kritisiert. Aber, ne, das ist ja auch sowas, was so ein Effenberg oder Basler gerne mal sagen. Das reicht doch nicht für einen Elfmeter. Diese Frage könnte man bei der Szene auch stellen. Reicht das für einen Elfmeter? Der Torwart macht sich groß, hat seinen Fuß da, es ist Platz überall und Glatzel hat auch die Möglichkeit, um Baumann rumzulaufen.
Es ist rein halt, theoretisch könnte man das vertreten. Es ist halt im Volksparkstadion die Nicht-Risiko-Entscheidung, da einfach zu sagen, komm, natürlich ist Elfmeter, er geht da vorbei. Das, was ich einfach nur kritisiere, ist, Glatzel läuft diese 30 Meter auf Baumann zu und hat nicht im Kopf, den mache ich. Sondern man merkt, er hat es im Kopf, ich hole den Elfmeter raus. Und das finde ich schon schwierig. Wenn du den rausholen möchtest, ne, das ist halt immer was ich kritisiere. Und das ist halt auch einfach noch schlecht geschauspielert. Das heißt, in Superzeitlupe sieht man, dass er nur den Elfmeter will. Und dann könnte man schon auch sagen, dann könnte man das Ganze auch bestrafen. Weil wenn du eigentlich gar nicht gefoult wurdest, sondern du hast das Foul provoziert, ist es einfach ein wahnsinnig schmaler Grat. Aber ich möchte jetzt da gar nicht zu weit gehen. Wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Am Ende ist es natürlich, wie gesagt, trotzdem ein Elfmeter. Ich kritisiere da so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit eines Stürmers. Klar, ist der Schiri blind und er gibt rot, dann ist Glatzel der Held und das ganze Volksparkstadion jubelt. Aber ja, ich finde es einfach nur auch nicht im Sinne des Fußballs, wie man so schön sagt.
Ja, ja, absolut. Ne? Und auch wenn ich lasse es gerade nochmal laufen. Glatzel hat 400 Jahre Zeit. Eigentlich, man könnte es auch andersrum drehen, eigentlich verpasst er sogar den optimalen Moment, um zu schießen und macht dann sowas draus. Also ich würde es auch nochmal betonen, die Kritik ist, wenn, dann bei Glatzel und nicht so sehr beim Schiri. Gelb geht in Ordnung, Elfmeter geht in Ordnung, aber ich verstehe nicht, was in Glatzels Kopf da genau vor sich geht. Ist egal, ne? Ist egal, ist eher eine Fußnote, denn Hamburg hat das ja gar nichts gebracht, denn ihre mit Abstand größte Torchance war eben dann dieser Elfmeter, beziehungsweise die Chance, die Glatzel sich eben nicht nimmt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ne? Das haben wir ja auch schon ein paar Mal betont, aber es ist eigentlich die perfekte Szene, um es nochmal zu betonen. Ozan Kabak, Jonas, hat ja bei uns verlängert.
Ja.
Warum hat er bei uns verlängert und spielt nicht bei Man City oder sonst so? Naja, weil er ab und zu eben diese Dinger drin hat. Und ich behaupte, Jonas, Ozan Kabak wird auch im Sommer keine ganz großen Angebote bekommen. Weil die Scouts eben sehen, also zumindest bis letzte Saison hatte er wirklich alle 3-4 Spiele so ein Ding dabei und jetzt eben nicht mehr. Und jetzt erkennt aber auch so ein Scout, okay, der alte Kabak ist wohl immer noch irgendwo da. Und so hart es vielleicht klingt, so einen braucht man nicht bei einem Team, das fest in der Champions League bestehen will. Ne? Für uns ist das wirklich ein Top-Mann. Versteht mich da bitte nicht falsch. Gerade auch seine Kopfballqualitäten. Unfassbar. Aber auch wenn sich jetzt jemand von einem anderen Club fragt, wie kann das sein, dass der jetzt so langfristig verlängert hat bei der TSG? Naja, genau so eine Szene ist eben der Grund. Plus natürlich die Tatsache, dass seine lange, lange Verletzung, und das war ja auch nicht die erste, eine bittere Pille ist für manchen größeren Club.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist einfach ein Hochrisikoverteidiger mit seiner Spielweise. Ja. Das ist manchmal, sorgt es für goldene Momente, aber halt manchmal auch andersrum für negative. Aber trotzdem, wahnsinnig guter Verteidiger für uns, so wie du es gesagt hast. David, andere provokante Frage. Also erstens mal kurz muss ich was klären. Ich komme nicht mehr mit bei dieser Prömel-Sache. Ich habe jetzt auch schon nochmal gegoogelt.
Ja, es steht,
jede zweite
es ist
Meldung,
offiziell, es ist nicht
jede
offiziell.
Zweite Meldung sagt, Hoffenheims Prömel kurz vor Wechsel zum VfB Stuttgart. Die einzige Seite, die sagt, Vertrag bis 2029, Ausrufezeichen. VfB macht Prömel-Deal fix. Die Tinte ist trocken. Ist natürlich, weil er welche Seite?
Die Bild.
Exakt. Das heißt, jetzt weiß ich nicht, weiß die Bild etwas, was niemand weiß? Oder ist die Bild bei so sicheren Sachen wie dem einfach so, dass sie sagen, komm, wir hauen das einfach raus, dann können wir im Nachhinein, weil die Chance ist ja bei 90%, sagen, ja, wir haben es ja schon vorher gewusst.
Ja, das ist ja eh absurd, Jonas. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Am 5. März hat auch Sky das Ganze verkündet. Ne? Überschrift, Stuttgart holt Prömel ablösefrei. kurz danach hat es ja Andi Schicker dementiert, dass noch nichts fix sei, dass man ihn halten möchte. Und ja, seitdem absolutes Chaos. Man muss natürlich eine Sache nur sagen, Jonas, wir haben es am Anfang gesagt, die Gerüchte rund um eine Verpflichtung von Stay und von Lenz sprechen natürlich eher für einen Abschied.
Ja, Lenz ist da.
Haben wir eine offizielle Bestätigung schon?
Ich meine ja, Kajetan Lenz.
Aber müsste, auch von der TSG.
Das weiß ich jetzt nicht.
Also ich glaube nicht. Also es ist eigentlich wie, ich bin da jetzt vielleicht auch ein bisschen vorsichtig geworden. Sky ist sich da auch wieder sicher, aber...
Ja, nee, aber auch, ich lese hier, entscheidet sich für TSG, darum sagte Lenz Frankfurt ab. Also ich glaube, das ist zu 99% sicher.
Okay, aber ich bin mir auch zu 99% sicher, dass die TSG selbst es noch nicht vermeldet hat. Vielleicht ist es aber auch Teil der Absprache mit dem VfL.
Mag sein. Genau, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus.
Ach so.
Sondern okay, wir sind uns jetzt einig, dass Prömel, sagen wir jetzt mal, zu 90% weg ist, aber dass noch nichts offiziell ist. Okay?
So wirkt es, ja.
Ich fand irgendwie, dass die gelbe Karte von Prömel, die er sich geholt hat, aussah, als würde er die wollen. Jetzt ist er nämlich gesperrt fürs Spiel gegen den VfB. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, bei einem Spielertyp wie Prömel natürlich schwer einzuschätzen. Ne? Der ist ja immer relativ nah an der gelben Karte gebaut, relativ robust, aber...
Das war ja die an der Auslinie, wo er quasi aus einer Racheaktion da den Gegenspieler einfach noch wegcheckt. Also es war jetzt kein taktisches Foul oder es war nötig, es war einfach nur aus der Wut heraus. Ne? Und ja, also da muss ich eigentlich sagen, grundsätzlich muss ich doch sagen, ist doch ein Spieler, der hat doch auf dem Schirm, dass 3 Spiele noch zu gehen sind, dass nächste Woche ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist und, dass es jetzt wichtig wird. Andersrum könnte er natürlich auch wissen, ich hole mir eine gelbe Karte, dann gehe ich vielen Konflikten aus dem Weg.
Möglich. Das Einzige, was dem Ganzen natürlich so ein bisschen Luft aus dem Kessel nimmt, ist, dass ich davon ausgehe, dass Burcha, Abdullahu und Kramaric erneut starten werden.
Aber Prömel wird immer eingewechselt.
Das ist ein Punkt, das stimmt. Prömel sitzt eigentlich nie 90 durch, ja.
Ja, aber ich wollte es einfach nur mal anmerken. Ich glaube, wir würden jetzt nicht so weit gehen, es zu bestätigen, aber ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht widerlegen. Ne? Also, wir sagen jetzt einfach mal, er hatte es nicht auf dem Schirm. Dafür ist doch Prömel Profi genug, oder?
Ja. Gut möglich. Aber was ich ja eben in dem Zusammenhang sehr spannend finde, wie du denn jetzt die jüngsten Bemühungen von Schicker einschätzt. Also Prömel scheint vor dem Abgang zu sein.
Ja.
Kajetan Lenz ist sehr wahrscheinlich da und an Stay scheint man interessiert zu sein. Ist das der richtige Weg? Findest du, Schicker schaut sich da die richtigen Spieler an oder bist du eher irritiert?
Ich bin wahnsinnig wütend.
Wieso?
Ich bin sehr, sehr wütend über die Gerüchte von Stay. Ich bastel, David, seit 6 Monaten immer mal wieder in meiner kleinen Notiz-App in meinem Handy, schreibe ich mir, wenn ich Fußball gucke und so weiter, immer wieder Namen auf, die ich für unser Transferkarussell nennen will. Ja. Damit ich dann der große Messias bin, der Spieler gesagt hat, bevor Schicker sie auf dem Schirm hat. Jetzt steht da Jens Day seit Monaten auf dieser Liste.
Ja.
Ich kann es aber nicht mehr beweisen, weil die Gerüchte jetzt schon im Umlauf sind. Scheiße. Das geht mir auf den Sack.
Ja.
Jetzt könnte es auch einfach sein, dass ich abgeschrieben habe. So, das ist der Grund, warum ich extrem sauer bin. Spaß beiseite. Allein schon, dass ich ihn seit Monaten auf meiner Liste habe, zeigt, der Typ ist ein No-Brainer. Der Typ hat Werder Bremen im Rucksack. Der ist Achter, vielleicht ein bisschen offensiver, Sechser, Achter, Zehner, whatever. Der hat 10 Tore geschossen. Verrückt, der ist wahnsinnig kopfballstark. Der ist laufstark. Der ist der beste Bremer Spieler mit großem, großem Abstand. Ist wirklich vom Spielertyp super ähnlich zu einem Prömel. Wenn vielleicht nicht sogar ein bisschen torgefährlicher. Ich freue mich natürlich darüber, dass wir Chancen haben, ihn zu holen. Aber spaßeshalber natürlich ärgere ich mich auch, weil ich es natürlich präsentieren wollte beim großen Transferkarussell.
Ja, also ich denke auch, dass den sicherlich viele auf dem Zettel haben. Ist zwar schon 29 und dafür sicherlich nicht günstig, aber sicherlich ein Typ, den sehr, sehr viele Vereine auf dem Zettel haben, weil er eben auch bei Bremen keine so richtige Perspektive hat. Also was meine ich mit Perspektive? Europäisch zu spielen zum Beispiel, ne? Und ja, ich glaube, der hat eigentlich alles oder fast alles. Das Einzige, was er vielleicht nicht ist, aber das weiß man, glaube ich, auch, sind so diese Aftulahu-Qualitäten. Also ich glaube, den jetzt als alleinigen Sechser für den Spielaufbau einzuplanen, wäre, glaube ich, Quatsch.
Das aber ist er nicht, genau.
Genau.
Genau. Er ist schon eher der Typ Prömel oder Bucher. Er ist kein Aftulahu.
Ja, aber eben, und das ist irre, 10 Tore jetzt schon bei einer Bremer Mannschaft, die ja wirklich nicht wahnsinnig oft trifft und das eben aus 5,8 X-Goals. Der ist wirklich so ein Rettungsanker für die Bremer und die ja wahrscheinlich auch dank ihm die Liga halten werden. Aber
ja,
was natürlich noch hinzukommt, ich denke, dass nach so einer Saison, die einerseits Stay hat, die andererseits aber auch Bremen hat, sich der Däne denkt, jetzt muss ein neuer Club her, denn jetzt kommt eben eine ganz, ganz wichtige Phase für Stay, der dieses Jahr noch 30 wird. Also das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiger Vertrag und mit uns könnte er zumindest gegebenenfalls Champions League spielen, aber ganz sicher Europa League. Die Frage ist halt, und da bin ich mir wirklich unsicher, Jonas, klopfen da vielleicht noch größere Clubs an als wir? Also größer meine ich jetzt nicht im Sinne von den Fans, den Mitgliedern oder was auch immer, sondern größer im Sinne von die vielleicht immer Champions League spielen, die vielleicht immer Europa League spielen oder ähnliches. Denn er war tatsächlich ja noch nie bei einem ganz, ganz großen Club.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, dass da auch Dortmund sich Gedanken macht oder ist das eher unrealistisch?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass Dortmund sich Gedanken macht, aber ist natürlich immer die Frage, ob du bei Dortmund lieber Ergänzungsspieler bist oder bei einem Club wie bei uns dann eine Chance auf einen Stammplatz hast. Das ist natürlich immer die große Frage.
Guter Gedanke, ja.
Ich glaube aber schon tatsächlich, dass das niveautechnisch perfekt fit wäre mit uns. Ich glaube tatsächlich, er ist super gut, ne? Er ist super wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, für eine Dortmunder Mannschaft, die so spielt, wie sie es möchte, ne? Nicht wie sie manchmal gespielt hat, auch gegen uns, sondern eine Dortmunder Mannschaft, wie sie sich selbst versteht, als Champions-League-Mannschaft, dafür ist Day zu schlecht.
Mhm.
Ne? Dafür reicht es nicht ganz, dafür ist er auch zu alt, das ist nicht ganz das Profil. Aber für uns ist es dann schon auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, das ist so dann das perfekte Niveau. Es macht für ihn absolut Sinn, auf die nächste Ebene zu gehen. Was du natürlich nie wissen kannst, ist, ob da irgendein Premier League Team irgendwie da einfach mehr Geld gibt.
Ja, irgendeine Mondsumme, ne? An was das Gehalt angeht.
Genau. Also ich glaube schon, dass wir nicht die einzigen sind, die da dran sind. Aber ich glaube, wenn das ein vernünftiger junger Mann ist, dann wird er mit seinem Team relativ schnell verstehen, dass zumindest sportlich gesehen, finanziell nicht unbedingt, aber sportlich gesehen, das der beste Schritt für ihn wäre. Ne? Du guckst ja auch, okay, wo ist gerade eine Lücke? Prömel verlässt den Verein und, wie ist die Spielweise? Und ich glaube, das ist, wie ich es bereits gesagt habe, wäre für alle Beteiligten perfect fit. Und auch für Werder Bremen, er hat noch 2 Jahre Vertrag. Die würden reichlich bezahlt werden, das ist einfach leider so.
Ja, sein aktueller Marktwert beträgt 14 Millionen, er hat noch 2 Jahre Vertrag, also ich denke, dass man da nicht viel günstiger rumkommt als eben irgendwas zwischen 12 und 15, würde ich sagen. Das ist ja für Bremen schon ein Haufen Kohle, die sind aktuell nicht in der Lage, viel auszugeben und müssen sich da sicherlich auch für die Zukunft gut aufstellen, wenn sie die Bundesliga halten wollen. Ich bin da sehr gespannt, was passiert, aber insgesamt muss ich sagen, Jonas, ist das gerade der perfekte Zeitpunkt, um jetzt mal ein bisschen Rambazamba zu machen. Egal, ob es um Verlängerungen geht oder um Neuverpflichtungen, weil bei der TSG sieht es ja aktuell wirklich, wirklich gut aus. Europa League ist sicher, jetzt auch offiziell, ne? In die Conference League können wir nicht mehr abrutschen und Champions League ist zumindest gut möglich.
Genau, und da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Genau.
Hat ja jetzt auch ganz frisch Leon Abdullahu seinen Vertrag verlängert und mit Kramaric ist man wohl auch schon in fortgeschrittenen Gesprächen und das ist natürlich insgesamt ein gutes Zeichen, weil jetzt auch jemand wie Stay oder wer auch immer merkt, okay, das Team bricht nicht völlig auseinander. Ne, da bleibt jetzt eine gewisse Kontinuität, vor allem wichtige Spieler bleiben, in Haidari bleibt ja auch und ich glaube, dass das auch dem Team für den Endspurt jetzt wirklich, wirklich gut tun kann.
Ja, genau. Und über Lenz, da haben wir jetzt ja gar keine Worte verloren. Mhm. Ist natürlich kein günstiger Spaß, nee, aber
10 Millionen.
Der Top, genau. Aber eins der Top-Talente, 19 Jahre erst alt, eins der Top-Talente der zweiten Liga. Das zeigt eigentlich nur, dass, wenn wir von einem Spieler überzeugt sind, dann sind wir schon auch bereit, richtig viel Geld zu investieren. Vor allem mittlerweile in der Entwicklung der letzten 2-3 Jahre. Und deswegen finde ich das gut. Also gegen diesen Transfer kannst du nichts sagen. Das ist ein Spieler, der passt genau zu uns, der ist talentiert, der ist jung, der ist deutsch, der geht den nächsten Schritt. Ne? Das ist auch ein Spieler, der sich vielleicht erstmal kurzfristig bei uns hinten anstellen würde, um erstmal sich weiterzuentwickeln, ja, und hat eben das Potenzial, ein Kandidat zu werden, den wir eben nach ein paar Jahren für 30, 40, 50 Millionen verkaufen. Und das ist unser Weg. Und deswegen kannst du gegen diesen Transfer absolut nichts sagen. Wir haben uns durchgesetzt gegen andere namhafte Mannschaften, wie beispielsweise Frankfurt. Und deswegen kann man da stolz sein auf den Transfer.
Absolut, ne? Und man muss ja auch fast davon ausgehen, dass uns im Sommer 2-3 Hochkaräter trotzdem verlassen. Ne? Bei so einem Aslani stehen die Zeichen auf Abschied bei vielleicht rund 30 Millionen Ablöse. Bei einem Touré stehen die Zeichen auf Abschied, wahrscheinlich auch dieser Bereich. Und schon hätte man rund 60 Millionen auf dem Konto, ja, die man jetzt schon mal so ein bisschen investiert, weil man ja auch weiß, okay, man hat auf jeden Fall mehr Einnahmen durch internationale Geschäft.
Genau. David, deswegen kurze Notiz an uns selbst. Lass uns relativ zeitnah nach dem letzten Saisonspiel das Transferkarussell,
ja,
aufnehmen.
Sonst ist alles schon vorbei. Ja.
Exakt, weil ich glaube, Schicker, der macht da richtig Rambazamba. Ich glaube, das wird nicht so eine müde Veranstaltung wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Also wir stellen fest, wir machen uns eine Notiz und müssen uns dann wahrscheinlich schon Ende Mai drum kümmern, uns finale Gedanken zu machen, wer denn den einen oder anderen bei uns ersetzen könnte.
Genau. So, David, zum Abschluss habe ich jetzt ein kleines Spielchen für dich und ihr natürlich daheim. Ihr könnt auch mitmachen. Da ist so ein bisschen das Stuttgart-Spiel mit drin, aber natürlich auch unser Restprogramm, beziehungsweise auch das Restprogramm der Stuttgarter und Leverkusener. Wir gehen jetzt mal zusammen das Restprogramm durch. Erst von Leverkusen, Stuttgart und dann auch von uns. Und du sagst mir mal oder prophezeist so ein bisschen, wie viele Punkte jede Mannschaft am Ende haben wird. Einfach mal realistisch überlegen, was du da glaubst. Gut. Wir fangen mal an mit Bayer 04 Leverkusen. Die haben Stand jetzt 55 Punkte. Die spielen daheim gegen Leipzig, auswärts gegen Stuttgart und daheim gegen Hamburg. Wie viele Punkte haben sie am Ende?
Okay, ich würde sagen 4. Gegen Leipzig wird's nix und den Rest kannst du dir wahrscheinlich fast denken, ne?
Gut, das heißt, du gehst davon aus, und das ist ja auch wichtig dann für den VfB, dass Stuttgart gegen Leverkusen unentschieden endet.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Leverkusen nicht schlecht drauf, hat aber gegen Augsburg zum Beispiel federn lassen müssen. Gegen Köln war es auch keine Glanzleistung, deswegen glaube ich, dass nur noch 4 Punkte kommen.
Gut, das heißt, Leverkusen würde die Saison mit 59 Punkten beenden. Jetzt gehen wir mal weiter. Der VfB Stuttgart spielt logischerweise jetzt gegen uns in Sinsheim. Dann daheim gegen Leverkusen, was du ja schon gesagt hast, unentschieden ausgeht. Und am letzten Spieltag auswärts gegen Frankfurt. Wie viele Punkte hat Stuttgart am Ende? Jetzt haben sie 57.
61.
Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Das heißt, du gehst entweder davon aus, dass sie gegen uns gewinnen oder gegen Frankfurt.
Ja, und so wie Frankfurt momentan performt, trotz ihres Wundertrainers, glaube ich tatsächlich, dass sie gegen uns verlieren. Ich will aber so ehrlich sein. Wenn ich mir uns angucke und den VfB, bin ich mir extrem unsicher. Ne? Für uns spricht das Momentum, für uns spricht, dass wir fitter sind, dass wir wieder Rückenwind haben jetzt durch die letzten beiden Siege und der VfB ist so ein bisschen am Wackeln, ne? Unentschieden gegen Bremen, wie gesagt, gegen Bayern ja auch verloren. Und wenn ich die beiden Teams so auf Augenhöhe sehe, dann tippe ich natürlich auf unser Team.
Okay, spannend auf jeden Fall. Aber ja klar, ist ein Top-Spiel, kann in beide Richtungen gehen. Dann schließen wir das Spiel. Mhm. Also nach deiner Rechnung, der VfB hat 61 Punkte am Ende. Ja, ja, jetzt kommen wir zu uns. Das muss man sagen, leichteste Restprogramm. Wir spielen daheim gegen Stuttgart, wo du schon gesagt hast, wir holen 3 Punkte. Dann daheim gegen Bremen und auswärts gegen Gladbach. Wie viele Punkte haben wir am Ende? Jetzt haben wir 57.
Ich sag 63. 6 Dinger holen wir noch.
Spannend. Das heißt, du hast sogar irgendwo noch einen kleinen Patzer mit drin. Und trotzdem wären wir nach deiner Rechnung, und klar, kann jetzt jeder ein bisschen anders sehen, aber wir wären trotzdem laut deiner Rechnung Vierter und wären in der Champions League, unabhängig davon, ob wir laut der UEFA-Rangliste den 5. Champions League-Platz noch bekommen. Was ich mit diesem Spielchen gerade einfach nur zeigen wollte, ist, dadurch, dass Leverkusen-Stuttgart am 33. Spieltag auch noch gegeneinander spielt und Leverkusen so Spiele hat wie Leipzig und so, Leipzig und so weiter, wir brauchen jetzt einfach einen soliden Ausklang der Saison und wir haben jegliche Chance, aus eigener Kraft in die Champions League zu kommen. Das ist einfach richtig krass.
Das ist echt krass. Und klar, jetzt sagen manche, ja, Achtung, Achtung, Torverhältnis. Stimmt. Aber wenn wir gegen den VfB gewinnen sollten, kann sich da auch sehr, sehr viel drehen. Bei einem 2:0 für uns ist die Tordifferenz wieder egalisiert. Und wie du auch schon sagst, mein Tipp bedeutet nicht, dass ich fest auf uns setze, sondern eigentlich eher, dass ich uns wirklich realistische Chancen auf Platz 4 zutraue. Einfach wegen des Restprogramms und wegen der letzten beiden Partien, die für uns gut ausgegangen sind, mit vielleicht ein bisschen Glück, aber auch viel Einsatz.
Ja, also es hört sich auf jeden Fall gut an, was du sagst. Jetzt komme ich einfach noch mit einer Statistik um die Ecke, die so ein bisschen das, würde ich sagen, nicht bestätigt, was du sagst. Es gibt nämlich eine ganz kuriose Statistik zwischen uns und dem VfB, dass in den letzten 7 Spielen zwischen uns die Heimmannschaft kein einziges Mal gewonnen
hat. Irre. Okay, krass.
Die meisten Spiele, das gehört zur Wahrheit dazu, 5 dieser 7 Spiele waren unentschieden. Na, da können wir uns, glaube ich, auch dran erinnern, dass Spiele gegen den VfB, die enden eigentlich immer unentschieden. Könnte ich mir natürlich auch jetzt wieder gut vorstellen. Aber ansonsten haben 2 Mal dann die Auswärtsmannschaften gewonnen. Das letzte Mal, dass wir gegen den VfB Stuttgart daheim gewonnen haben, da war unser Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Und so schließt sich der Kreis.
Eieiei, ist ja irre. Aber man muss fast sagen, oder siehst du es anders, dass ein Remis beim Spiel am Wochenende eigentlich ein verlorenes, eine gefühlte Niederlage für den VfB wäre.
Auf jeden Fall. Also wirklich, ich bin da auch gerne dabei zu sagen, wir gewinnen gegen den VfB. Sehr, sehr gerne. Aber ich unterschreibe dir einen Punkt. Wir haben danach am Ende Bremen und Gladbach. Bei denen geht es wahrscheinlich bei beiden Mannschaften um nicht mehr viel. Ich sage jetzt einfach mal, das sind am 33., 34. Spieltag ist Bremen eine graue Maus und ist Gladbach eine graue Maus, die im Mittelfeld rumdümpelt. Das heißt, das sind machbare Aufgaben. Wenn wir jetzt einen Punkt gegen Stuttgart holen und dann es am Ende trotzdem nicht schaffen, dann haben wir es gegen Bremen und Gladbach verkackt und dann haben wir es auch nicht verdient.
Ja, das hast du gut gesagt. Und ich glaube, zum Abschluss sollte man trotzdem nochmal sagen, ne? Wir haben jetzt schon 3 Spieltage vor Schluss die Europa League gesichert. Ne? Also egal, was passiert, egal, selbst wenn wir nur noch ein Pünktchen holen sollten, sollten wir stolz auf diese Truppe sein. Das haben so die allerallerwenigsten nur kommen sehen. Wir erinnern uns an den sensationellen Tipp von Lothar Matthäus, der uns auf Platz 17 sah. Und wir können uns auf jeden Fall freuen, das ein oder andere Team in Europa besuchen zu dürfen und eben vielleicht sogar absolute Top-Teams.
Genau. Schöne Schlussworte. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.